So nehmt nun bitte eure Bibeln zur Hand und schlagt das Buch Ruth auf im dritten Kapitel. Eines, was man bemerken sollte in dem Buch Ruth, ist, wo dieses Buch zu finden ist. In den englischen Bibeln, zumindest auch in den deutschen, ist es, dass es nach den Richterbüchern kommt. Man geht davon aus, dass das Buch Ruth zu der Zeit von Kapitel 2 oder 3 aus dem Buch Richter stattfindet. Bei den Hebräern ist es zum Beispiel anders. Da kommt es nach den Sprüchen und sie behaupten dann, und ich gehe davon aus, das kann man sehr gut auch so behaupten, dass die Frau aus Sprüche 31 eben auf die Frau Ruth zeigt und abzielen soll. Jedoch, so wie wir an das dritte Kapitel treten, kommen wir an ein Kapitel, das bei vielen Leuten sehr viele Fragen aufgeworfen hat. Ja, es ist ein altes Buch mit Leuten, die Dinge damals anders gemacht haben als wir heutzutage und hatten da auch verschiedene Richtlinien. Und viele kommen dann an diese Passage und ich möchte gerne noch dazu sagen, dass sie in ein oder zwei Richtungen gehen. Dass es da hauptsächlich zwei Richtungen gibt, in die sie dann eben hinneigen. Sie heizen der ganzen Sache ein bisschen noch mehr ein, wenn ihr wisst, was ich meine. Sie gehen dann zu weit und sagen dann, dass die Bibel Dinge sagt oder meint, was sie eigentlich gar nicht tut. Deshalb sollten wir vorsichtig sein, gerade wenn es darum geht, dieses Buch richtig zu unterscheiden. Es ist ein Text, der von Hebräern geschrieben wurde und auch mit ihrer Gesinnung. Und so sehen wir auch, dass gerade dieses Buch auf andere Dinge aus der Bibel abzielen. Und so wie wir nun diesen Text gemeinsam betrachten, möchte ich, dass wir es richtig betrachten, auch mit dem korrekten Kontext und auch mit dem Hintergrund, was damals historisch geschah. Also, Ruth Nummer 3. Ruth Kapitel 3. Naemi aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird? Und nun, ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er worfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an und gehe zur Tenne hinab. Aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt, und gehe hin und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin. Und er wird dir sagen, was du tun sollst. Und sie sprach zu ihr: Alles, was du sagst, das will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und machte es genau so, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war, ging er und legte sich hinter einen Garbenhaufen. Und sie kam leise und hob die Decke auf zu seinen Füßen und legte sich dorthin. Als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und beugte sich vor, und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da fragte er: Wer bist du? Sie aber antwortete: Ich bin Ruth, deine Magd. So bereite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Erlöser. Er aber sprach: Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleibe über Nacht und morgen, dann, wenn er dich lösen will, nun, so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Bleibe bis zum Morgen liegen. So lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen. Dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte, denn er sprach: es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte, gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn auf, und sie hielt ihn auf. Da maß er 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf und ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, und die sprach, wie steht es mit dir, meine Tochter? Da teilte sie ihr alles mit, was der Mann ihr getan hatte, und sie sprach, diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach, bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht, denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Soweit die Lesung des heiligen und von Gott inspirierten Worte Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst, auch Verständnis und Einsicht in diesen Text der Heiligen Schrift. O Herr, bewahre uns und hilf uns auch darin, den Schatten deines Sohnes zu erkennen. Herr, sei darin mit uns. Das bitten wir alles. In Jesu Namen. Amen. Eine gute Geschichte hat verschiedene Teile und auch eine Struktur. Und man kommt eben von einem Thema, von einer Sache zu der nächsten. Und genau das haben wir auch heute Abend. Und wie es eben so ist, haben wir eine Unterteilung von 3 Punkten. Ja, Prediger haben immer 3 Punkte. Punkt 1, Verse 1 bis 5. Da haben wir die Begebenheit zwischen Naomi und Ruth. Und was ich darüber sagen möchte, ist, dass wir von weltlichen Mitteln, dass wir das wissen sollten. Wir sollten wissen, was weltliche Mittel sind. Das zweite, was wir hier drin sehen, ist in Versen 6 bis 14. Und was wir dort sehen werden, ist, dass Gottes Mittel und Gottes Wege besser als unsere Wege und Mittel sind. Gottes Mittel sind besser als unsere Mittel. In den Versen 15 bis 18 dann, da haben wir dann das Abgehen. Also wie sie dann eben von Boas zurückkommt. Boas verlässt. Und dort sehen wir, dass Boas sie nicht leer zurücksendet. Dass Gott seine Volk, seine Leute nicht leer aussendet. Nun, Ruth war sehr beschäftigt. Sie hatte die Aufgabe, auch im Feld mitzuarbeiten, in dem Feld von Boas. Und was hat sie getan? Sie ist den anderen Knechten und Mägden nachgelaufen und hat das, was auf dem Boden liegt, mit aufgehoben. Aber was wir zusätzlich auch lasen, ist, dass inmitten dessen, als sie das alles eben hinter den Arbeitern auflas, dass Boas das erkannte und dass er sehr gnädig mit ihr umgegangen ist. Dass er nicht nur erlaubt hat, dass sie Dinge aufliest, sondern dass sie auch sich den anderen jungen Frauen anschließen sollte. Und dass sie ihr sogar eine gute Portion übrig lassen sollten. Das heißt, sie war beschäftigt. Wenn wir nun von der Ernte ein Bild haben, dann denken wir vielleicht, dass eine Ernte sehr schnell vonstatten geht. Denn wir wissen, dass wir heutzutage große Maschinen haben, die in der Lage sind, viel Ländereien in kürzester Zeit abzuarbeiten. Und nicht nur das, sondern es abzuernten, konservieren, vielleicht sogar zu verpacken und so weiter. Es ist anders, was wir heutzutage haben, als eben die Landarbeit vor 150 Jahren und mit Sicherheit dessen, was hier in der Zeit von Ruth passierte. Also, da sehen wir, dass Ruth viel Zeit damit verbringt, die Dinge aufzulesen. Und sie kommt nach Hause und bringt Gerste und Korn und so ein Zeug mit und ist damit in der Lage, sich selbst und Naomi zu ernähren. Und eines der Dinge, die wir bemerken sollten, ist, dass wenn wir nun an Kapitel 3 treten, da fängt es nicht mit Ruth an, sondern mit Naomi. Punkt 1. Ihr solltet wissen, dass diese weltlichen Pläne, diese weltlichen Mittel von Naomi kommen. Also, wir sehen, dass Naomi gerne möchte, dass Ruth in Frieden leben kann und sagt dann, hey, ich suche doch dein Bestes. Hier, Boas, so und so sieht's aus mit dem. Und dann kommt ihr Plan. Und das ist nicht ganz so überraschend von Naomi, nicht wahr? Denn wir haben sie schon zuvor gesehen, wie sie die Situation ein bisschen hektisch oder auch ein bisschen überstürzt handelt. Und ihre Handlungsweise hier, also von Naomi, passt sehr zu ihrer Persönlichkeit, so wie sie die ganzen Dinge eben so angeht. Sie ist sehr impulsiv, sehr explosiv, sehr schnell. Wenn wir lesen, dass Naomi hier sagt, hey, ich möchte, dass du Ruhe hast, ich möchte, dass du Frieden hast, dann möchte sie eigentlich damit sagen, also ich nehme das jetzt in meine Hände hier und dann gucken wir, wie wir das jetzt schnellstmöglich vorantreiben können. Und ich denke, das müssen wir betrachten. Das müssen wir nicht außen vor lassen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn es hier um Naomi geht und ihren Plänen. Wir müssen sie verstehen. Wir müssen verstehen, was sie meint in ihrem Kontext, was sie damit sagen möchte. Und dann natürlich auch im Kontext der biblischen Ethik, denn es sind einige Dinge in diesem Text, die man als Christ ein bisschen einem mulmig wird und sagt, ey, Moment mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier aus den Regeln von Naomi etwas rausziehen sollte und das meinen Kindern beibringen sollte. Deswegen müssen wir da ganz vorsichtig sein und herausfinden, was genau mit dem Text gemeint wird. Ich möchte nur sagen, dass wenn sie davon besorgt ist, dass Naomi Ruhe findet, dass es ihr ein gutes, angenehmes Leben hat, dann meint sie das ernst. Sie kümmert sich und sorgt sich wirklich um Ruth. Denn nach alledem, Ruth hat nichts und so gesehen auch keine großen Rechte dort in dem Volk Israel. Nun, die letzten zwei Kapitel, ja, da ging es mehr oder weniger darum, dass es hieß, hey, such mal den Boas, vielleicht können wir da ja was mitmachen oder vielleicht wird das ja was. Und dann hieß es, hey, guck mal, der Boas, was macht er heute Abend? Ja, er ist dort am Dreschboden, was hat denn er dort vor? Also haben wir da schon quasi so einen Rahmen, so eine Stage, wo dann alles dessen, was als nächstes kommt, eben auch passieren wird. Also auf dem Dreschboden, auf der Tenne, wie wir es auch hier in der Übersetzung lesen. Auf der Tenne, was macht man da? Da tut man gutes Korn von dem Spreu trennen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann. Eines davon ist, dass man das alles in einen Sack reinpackt und dann nimmt man einen Stock oder so und haut da drauf rum. Und dann geht eben die Spreu von dem Weizen ab. Es gibt auch andere Weisen, dass man dann dieses ganze Korn nimmt und dann vielleicht auch in den hoch und runter wirft, quasi nur so eine Schale und in diesem Prozess bei dem hoch und runterschmeißen, hoch und runterwerfen von diesem Korn mit dem Spreu, würde das Spreu sich lösen und durch den Windzug dann eben dahinter hinfliegen. Und das ist eine harte Arbeit. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Frauen damals im alten Israel nicht hart gearbeitet haben, das haben sie definitiv. Aber die Arbeit auf der Tenne, dort auf dem Dreschboden, das ist, was die Männer taten. Sie müssten dort hart arbeiten und würden dann das Spreu vom Weizen trennen und sie würden auch essen. Sie würden definitiv auch ein großes Festmahl veranstalten und trinken und so weiter. Das heißt nicht, dass sie jetzt danach dann einfach nur Apfelsaft oder Traubensaft am Ende tranken, nein, sondern ihre Erwartung war, dass nachdem sie hart gearbeitet haben, haben sie auch etwas getrunken. Und wir lesen auch davon, dass Boas hier zuerst aß und dann trank in dieser Reihenfolge und dass es ihm dann wohl ging, ihm gut ging. Er war jetzt nicht betrunken, besoffen, aber er hat auch einiges getrunken gehabt. Öffne und der Dreschboden. Der Dreschboden oder auch die Tenne hat eine sehr niedrige Stellung. Im Buch von Hosea zum Beispiel, im 9. Kapitel, dort lesen wir in Vers 1, dass es dort eine Kultur oder auch eine Gesinnung von den Leuten in den Dreschboden, dass dann Frauen dann eben auch dann dorthin gingen zu dieser Tenne, weil eigentlich hauptsächlich Männer dort sind. Und die arbeiten dann hart und dann würden Frauen dorthin gehen und sich selbst dort ihren Körper verkaufen. Das ist der Kontext. Der Kontext, wo Boas ist. Das heißt aber nicht, dass Boas diese Dinge auch so tut. Es heißt nur, dass das ein Ort ist, der kulturell so angesehen war, dass Frauen dort nicht hingehen. Besonders Frauen, die tugendhaft sind. In Vers 3 lesen wir dann, dass Naemi ihr aufgibt und sagt, hey Ruth, auf, jetzt bade dich, salbe dich mit Öl, schmink dich, tu ein bisschen Parfum ran und zieh dich auch hübsch an. Putz dich schön raus, so nach dem Motto. Und diese drei Teile haben ihren Fokus darauf, dass das Auge des Mannes eben auf sie, dass er sie eben anschauen soll. Dass sie, genau, dass sie seine Aufmerksamkeit auf sie ziehen sollte. Das war der Plan. Und um das zu tun, kann man eben gerade damals diese Dinge hier machen. Es heißt nicht nur, dass Ruth sich jetzt nun hier vorbereiten soll, nach dem Plan von Naemi, sondern auch, Boas sollte in einer gewissen Verfassung sein, einen gewissen Zustand, kann man so sagen. Es gibt jetzt einige Dinge hier, die sie sagt, Dinge, die sie nicht sagt, aber vielleicht meint, aber vielleicht auch nicht meint. Und deshalb sollten wir da sehr vorsichtig sein. Sie sagt zumindest, dass Naemi sagt, dass Ruth warten soll. Sie soll warten, bis Boas fertig ist mit Essen und Trinken. Und wenn er dann fertig ist mit Essen und Trinken, dann soll sie beobachten, wo er sich hinlegt. Und hier merken wir schon, Moment, da geht es doch etwas in eine falsche Richtung. Also es ist ein bisschen gefährlich hier. So nach dem Motto, komm, putz dich schön aus, wie so ein Jäger. Putz dich schön raus, achte drauf, wo die Person hingeht. Sehr sorgfältig warten, also eine Strategie, ein Plan. Und ihr Plan ist ein weltlicher Plan, beziehungsweise mit weltlichen Mitteln. Und dann kommt etwas Seltsames. Sie sagt nämlich, sie sollte nicht nur beobachten, wo er sich hinlegt, sondern dass sie seine Füße aufdecken sollte. Und ja, eine sehr komische Szene, nicht wahr? Drauf zu beobachten, wo die Person hinlegt und dann die Füße aufzudecken. Naja, jedenfalls, wir wissen jetzt nicht ganz genau, ob das ein Teil der Kultur von den Israeliten damals gewesen ist. Davon wissen wir nicht viel und darüber steht auch nicht viel in der Bibel. Vielleicht ist das eine romantische Geste. Ich jedenfalls möchte gerne eine sehr, sehr einfache Erklärung dessen nehmen wollen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt im Bett lieg und meine Füße sind aufgedeckt, dann würde ich schnell kalt werden und würde aufwachen. Das könnte auch der Plan sein. Deshalb könnte sie sagen, hey, komm, deck seine Füße auf. Und wenn er dann aufwacht, dann wird er dich bemerken. Und das Letzte, was Naemi ihr dann mit auf den Weg gibt, und ja, da ist auch sehr viel offen, denn als Nächstes sagt sie, hey, warte einfach darauf, was er sagt, wie er reagiert, und dann machst du das einfach. Wow, nicht wahr? Seltsam. eine seltsame Anleitung. Und man muss auch nicht, es ist auch nicht sehr weit hergeholt zu sagen, dass das eine sehr gefährliche Art und Weise ist, diese Dinge anzugehen. Also eine sehr gefährliche Anweisung. Aber eines der Dinge, die sie ihr weitergibt, also der Grundton ist, dass sie intimen Kontakt auf eine gewisse Art und Weise erwartet, ja, Emmy, mit dieser Taktik. Denn wieso sonst sollte sie sich baden, sich schminken, ein paar Vorhang machen und so weiter. Und ganz, ganz wichtig, biblisch gesehen ist das nicht normal. Das ist nichts, wie das Volk Israel immer umherging und das eben so tat, dass das normal sei. Wir haben manche Dinge, die im Hohelied der Liebe eben auch gesagt werden, aber selbst die gehen nicht in ihrer Klarheit so weit wie das hier zum Beispiel. Also da kommt so etwas wie dieser Plan und dieses Prinzip nicht vor. Vielleicht möchte Naomi einfach nur, dass das Ruth, oder sagen wir so, das höchste Ziel oder das Ziel von Naomi ist, dass Ruth auf lange Sicht gesehen mit Boas verheiratet sei. Das ist ihr Plan. Und ich denke, als kundige Erwachsene können wir uns die Frage stellen, was hat Naomi hier gedacht? Wieso würde sie so weit gehen? Das scheint sehr aufdringlich, besonders in dem westlichen Kontext hier, dass eine Frau plötzlich hingeht, mitten in der Nacht und den Mann aufweckt und auch irgendetwas in diesem Prinzip und auf diese Weise tun würde. Und ich bin sehr dankbar, dass das auch nicht meine Erfahrung war, so wie das hier ablief. Somit gehe ich davon aus, dass sie sehr weltlich denkt in ihrer Herangehensweise. Einer meiner Freunde, David Strain, hat die Passage der Schrift kommentiert. Du kannst das Kind Gottes aus Moab herausholen, aber nicht Moab aus dem Kind Gottes. Also nachdem, dass das abgefärbt hat. Denn die Gesinnung der Moabiter kam von, oder beziehungsweise, was ist die Herkunft von den Moabitern? Nun, die Moabiter kommen von Moab. Das ist das Kind, aus dem Inzest herausgeboren ist, von Lot und seinen Töchtern. So kam Moab in die Welt. Es ist quasi die Vergangenheit ihrer Ahnenschaft. Und da sagt die Bibel ganz, ganz klar und wahr, dass das nicht richtig ist, dass der Mann nicht betrunken sein soll und dann, dass es dann eben zu anderen Dingen dann führt und dass jemand abgefüllt wird und dann man versucht hier etwas zu probieren oder auch zu weit zu gehen. Nun, das Ziel von Naomi war ja ganz okay, dass sie verheiratet wird mit Boas, doch die Art und Weise, wie sie das anging, das war falsch. Sie hat menschliche und weltliche Mittel genutzt, nicht Gottes Mittel und Wege. Und so, liebe Freunde, sollten wir auch unsere Herzen untersuchen und prüfen, ob irgendetwas von der Kultur und Gesinnung von Moab auch in uns steckt. Ist es nicht so, dass wir sehr oft gute Dinge haben möchten? Doch die Art und Weise, wie wir es angehen und wie wir es uns dann selbst selbst erlangen oder bekommen möchten, ist dann eine ganz andere Art und Weise, wie wir es tun, auf eine schlechte, auf eine moabitische Art und Weise sozusagen. Deshalb sollten wir unsere Herzen immer da prüfen und untersuchen, damit wir den Wegen des Herrn nachgehen und auch erhoffen, nach seinen Mitteln und Wegen Erfolg zu haben. Denn Gottes Wege und Mittel sind immer besser. Die Verse 6 bis 14 sehen wir dann, wie Ruth dessen gehorcht. Naomis Plan war nicht nur ein Vorschlag, sondern ein Gebot. Nun ging sie eben zur Tenne und tat genau das, was ihre Schwiegermutter ihr aufgegeben hat. Das lesen wir in dem Text. Sie ist gehorsam. Sie hat sich rausgeputzt, hat sich schön gesalbt und riecht gut, hat ihren besten Mantel an und ist auch zur richtigen Zeit losgegangen. Und hat gewartet, bis Boas gegessen, getrunken hat und sein Herz guter Dinge war. Dann ging sie hin und hat sich dort zu seinen Füßen hingelegt. Alles läuft nach Plan. Ein guter Plan, er macht Sinn, nicht wahr? Es war aber in einem Kontext, wo keine Frau, die tugendhaft ist, jemals sein sollte, so wo Boas da eben war. Also ging sie hin, hat seine Füße aufgedeckt und hat sich hingelegt. In Vers 8 aber, da sehen wir einen Kontrast oder einen Übergang. Denn um Mitternacht, da war er erschrocken, hat sich umgewandt und hat gesagt, ey, Moment. Hat sie gedacht, Moment, was ist da los? Es ist nicht normal, dass eine junge Frau zu meinen Füßen liegt. Und ich denke, das ist auch ein Zeugnis seines gottesfürchtigen Herzens, denn er hat jetzt diese Situation nicht ausgenutzt, sondern hat gesagt, ey, Moment, wer bist du? Was machst du da zu meinen Füßen? Eine sehr komische Situation. Und die Reaktion von Ruth haben so viele Leser der Bibel in einen fragenden Zustand versetzt. Sie antwortet nämlich darauf, ich bin Ruth. Deine Magd. Ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Das lesen wir in Vers 9. Und die Leute lesen das und denken, oh, guck mal, hier mit diesem Satz aus dem Englischen, das ist eine Pickup-Line. Und damit versucht sie ihn rumzubekommen. Ruth hat nicht gewartet, bis er dann etwas sagt, was sie tun soll, sondern Ruth ging da ihren eigenen Weg, denke ich mal. Nämlich sie sagt, was jetzt Sache ist in dem Moment. Ja, wir haben hier den Kontext von Naomi und Ruth, auch von den Zeiten damals, aber auch den Kontext der Bibel. Denn das, was Ruth sagt, ist besonders. Sie sagt nicht, hey, ich bin Ruth und du bist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Oder der Beste, den ich jemals gesehen habe. Sondern die Worte, die sie sagt, sind biblisch. Und da ist eine Art Übergang, wo Ruth, wo jetzt nun rüberkommt, als wäre sie eine untugendhafte Frau, nicht tugendhafte Frau. Wenn das so sagen kann, hat sie etwas ganz anderes ausgedrückt. Sie hat nämlich nun biblische Sprache benutzt. Sie hat nicht gesucht, jetzt umarmt zu werden oder und dergleichen, sondern sagt ihr, bereite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Sie kennt die Schrift. Das ist biblische Sprache, die hier benutzt wird. Das sind Worte, die auch in dem Buch Ezekiel, Kapitel 16, verwendet werden. Ezekiel 16, Vers 8, da spricht Gott von seinem Bundesvolk. Ich, wo es dann heißt, ich werde meine Flügel über dich ausbreiten. Das ist keine Pickup-Line. Sie möchte ihn damit nicht rumkriegen. Das sind die Worte, die eben auch in anderen Texten der Bibel verwendet werden. Sehr fromm, kann man sagen. Doch dann geht es weiter. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ihr Löser. Lass mich ganz einfach sagen, wenn ihr versucht eine Person rumzukriegen, wie könnte man da, wenn man hört, wie Gottes Wort selbst zitiert wird, wie Gottes Gesetz zitiert wird, wie sollte man da dann gesetzlos handeln wollen? Sie sagt nach dem Motto, hey, du hast eine Verpflichtung. du hast die Verantwortung, dies und jenes zu tun. Und so hat sie ein Herz nach Gottes Willen, wie sie biblische Ehe, nach biblischer Ehe quasi strebt. Ein sehr seltsames Ereignis. Sehr eigenartige Sache, die da abgeht. Breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Erlöser. Seht, Boas hat nicht nur das Recht, sondern auch die Verantwortung, für seine Familie zu sorgen. In Gottes Gesetz, da gibt es das Gebot, dass wenn von einem Mann sein Bruder stirbt und er mit einer Frau verheiratet war und keine Nachkommen hatte, dann war es die Pflicht eines seiner Brüder oder seiner Verwandten, eben diese Frau als Frau zu nehmen und ihm dann Nachkommen zu bereiten. Und was auch nicht nochmal alles ist, dass Frauen heutzutage dem Mann einen Heiratsantrag machen würden. Und das ist aber, was wir hier sehen. Aber und auch mit der Heiligen Schrift. Somit ist das, was sie vorhatte, hier in dem, was sie versuchte oder rüberzubringen, zu sagen, ist im Einklang mit der Gerechtigkeit in einer biblischen Ehe. Und ihr mögt vielleicht sagen, ey Pastor, du tust das auf eine so seltsame Art und Weise hier nochmal rüberbringen. Aber folge dessen, was er sagt, wie er reagiert und wie er darauf eingeht. Wir sehen nämlich in Vers 10 zum Beispiel. Er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Er hat es verstanden. Er hat hier in der Tiefe der Nacht den Namen Gottes, den geheiligten Namen Gottes, in seinen Mund genommen. Herrn, was wir hier haben. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, das heißt, so nach dem Motto, sie sagt nicht, hey, ich möchte jetzt einfach dich jetzt sofort haben, sondern von all den Männern wäre es mir angenehm, dass du die Person bist, die mich löst und dass du das Gesetz Gottes hochhebst, dass ich mit dir zusammen sein könnte. In Vers 11 dann. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jedermann im Turm meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Vers 12. Und nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleib über Nacht und morgen dann, wenn er dich lösen will, nun, so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht und so weiter. Boas ist ein heiliger Mann. Ohne Tadel. Er nutzt die Situation jetzt nicht aus. Er blickt auf das Gesetz Gottes und sagt, hey, Moment, nach dem Gesetz Gottes, um in Gerechtigkeit diese Dinge auch weiterhin zu vollenden und zu tun, da heißt es, dass jemand anders die erste Wahl hat. Jemand anders wird erstmal vor diese Frage gestellt. Und wenn er dich nicht lösen möchte, dann verspreche ich, dann nehme ich dich als Frau. Das ist sehr vorsichtige und klares Denken, was er hier tat. Denn ganz ehrlich, wenn ihr mich mitten in der Nacht aufwachen würdet und mich fragen würdet, wie viel Uhr es ist oder irgendetwas anderes, ich bin mir sicher, ihr würdet nicht mal eine klare Antwort von mir bekommen. Doch hier in solch einer komischen Situation hat er trotz alledem so reagiert. Er sorgt sich um die Mittel Gottes, denn Gottes Mittel und Wege sind besser als die Mittel der Menschen und den Weg, den Gott aufgibt, ist besser. Er sagt zu ihr, hey, Moment, nicht so hastig. Warte bis morgen früh. Und wenn er dich nicht lösen möchte, dann werde ich dich lösen. Das ist sein Versprechen an sie. Ich möchte auch, dass ihr etwas anderes seht, hier in diesem Text. Wenn wir Ruth so interpretieren sollten, dass sie möchte, dass sie gemeinsam schlafen, auch nicht auf eine fleischliche Weise, wir lesen trotz alledem, dass das nicht passierte. Also wir lesen es einfach nicht. Es heißt hier in Vers 14, wir lesen in Vers 14, so lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen, dann starrt sie auf. Er sagte nämlich zu ihr, bleibe bis zum Morgen liegen. Das ist jetzt nicht hier der Versuch, unehelich zusammenzukommen auf eine romantische Art und Weise vor der Ehe, sondern hier wurde die Gerechtigkeit aufrechterhalten. So stand sie dann auf. Sie stand dann auf, bevor irgendjemand anders jemanden erkennen konnte. Also es war dunkel. Keiner ist wach. Vor Sonnenaufgang. Er sagte ihr, komm, du wirst früh aufstehen und du wirst früh gehen. Denn wir möchten nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, dass etwas passierte hier, obwohl nichts passiert ist. Das ist das Bild, das hier gemalt wird. So ist Boas damit besorgt, es auf eine richtige Art und Weise zu tun. Er sagt nämlich, hey, Moment mal, die Tenne. Hey, hier, das ist kein sicherer Ort für Frauen. Wir wissen ja schon zuvor, dass Boas sich um die Sicherheit Ruth kümmerte, so wie auch Naomi. Sie haben sich um sie gekümmert und gesorgt. Und ich möchte noch einmal sagen, Gottes Wege sind besser als unsere Wege, seine Mittel besser als unsere Wege. Denn die Kurzform hätte auch sein können, dass Boas sagt, hey, ja, komm, jetzt bist du hier, dann lass uns das alles bis zu Ende führen. Und lass uns das jetzt einfach mal kurz abschließen hier. Nein, so ist er nicht gewesen. Sein Vertrauen war, dass Gott es besser weiß als er selbst. Und das, dass Gott sein Volk nicht leer ausgehen lässt, nicht leer zurücklässt. Dann kommen wir zu Vers 15 bis 18. Und so steht sie auf vor Sonnenlicht. Und dann sagt Boas zu ihr, dass sie ihren Überwurf bringen soll und aufhalten soll. Und sie hat es so hingelegt, ausgestreckt, und so hat dann Boas ihren Überwurf mit der Gerste gefüllt. 6 Maß Gerste. Das ist sehr viel. Das ist mehr, als sie tragen kann. Und was macht er dann? Er nimmt diesen Sack, er nimmt dann diesen Überwurf, gefüllt mit Gerste, und packt ihn auf ihren Rücken. Wieso? Weil sie es selber nicht hochheben kann. Nun, leider, heutzutage haben wir nicht die 1:1 Verbindung zwischen dem, was ein Maß sei und was das jetzt Kilos oder so ist. Aber es ist jedenfalls sehr viel. Und darum geht's. Denn das Bild, das wir hier bekommen, ist, dass sobald Ruth zurück zu Naomi kommt, da war sie mit Sicherheit außer Puste mit dem Ganzen, was sie da über ihren Rücken, mit dem Rücken hier so tragen musste. Und dann haben sie angefangen, natürlich diese Dinge auch noch zu essen, als ein Geschenk von Boas. Und ich denke, dass Naomi hier auch etwas verstanden hat und erkannt hat. Eine wichtige Sache, die wir hier verstehen müssen. Wir gehen nochmal zurück. Denn das sind 6 Maß Gerste hin und her, die dann eben da mit aufgeladen werden, die sie bekommt. Hier ist es ein bisschen schwierig so zu übersetzen, weil die Sache ist, im Englischen wird es ein bisschen anders übersetzt als im Deutschen. Da heißt das nämlich jetzt hier im Deutschen. Sie kam zu ihrer Schwiegermutter und sie sprach, wie steht es mit dir, meine Tochter? Im Englischen kam gerade der Punkt, wo es heißt, okay, wer bist du? So nach dem Motto. Dann ging das eben weiter und hin und her. Auf jeden Fall, wir sehen dann, dass Ruth dann zu Naomi sagt, diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Wisst ihr noch, was Ruth sagte, oder wie es heißt, Naomi sagte, als sie zurück aus dem Land der Moabiter kam, zu den Hebräern. Sie sagte, voll bin ich ausgezogen und leer bin ich zurückgekommen. Doch hier sehen wir, dass es Gott ist, der sie versorgt. Er lässt sein Volk nicht leer zurück. Und das ist das Kommentar zurück nach Naemi. Naemi, siehst du, du hast erwartet, dass sie mit leeren Händen hier stehen würden. Du hast sogar versucht, auf weltliche Mittel diese Dinge zu erreichen. Aber Gott, Gott ist es, der versorgt. Du wirst, wir werden durch Gott versorgt. Denn die Gerste hier war nicht für Ruth, es war für Naemi. Nochmal. Das komplette Bild. Das Ganze sollten wir betrachten. Nämlich, dass sie auch nicht mit leeren Händen zurückkehren soll. Zu ihrer Schwiegermutter. Und dann kommt die Antwort. Also von Naemi. Bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht, denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Naemi sagte, ich kann dir versichern, Ruth, ich kann dir versichern. So und so wird es ausgehen, oder es wird gut ausgehen. Gott in seiner Vorsehung und Vorsorge sorgt dafür, dass wir ein Dach über den Kopf haben, Kleidung um unseren Leib, Essen und Trinken. Und noch so viel mehr. Und wenn unsere Herzen nach links oder rechts gehen, rechts sich abwenden und wir versuchen, unseren eigenen Weg einzuschlagen, von dem wir denken, dass das, was uns am meisten Komfort liefert, am meisten Sicherheit und Ruhe, kann es sein, dass wir da auch manchmal die falschen Wege gehen, menschliche Mittel und Wege einschlagen. Doch wir können gewiss sein und sicher sein, dass Gottes Wege und Gottes Weise und Gottes Mittel besser sind. Gott ist es, der versorgt. Ganz egal wie. Egal wie sehr wir es auch versuchen mit unseren fleischlichen Mitteln. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Barmherzigkeiten, die uns aus deiner Hand zukommen. O Herr, wir lesen von dem rechtschaffenden Mann Boas, der Großvater des Herrn, und für uns ist auch gewiss, dass es wir persönlich jemanden haben, der uns nicht verwirft, der sich selbst als Löser hingegeben hat, der Wahrhaftige und Sanftmütige und Gute ist, der nicht ein Farmer auf dem Feld sei, sondern ein König auf dem Thron. Hilf uns, o Herr, uns in ihm geborgen zu halten, unter dem Flügel, in dem Schatten seiner Flügel, dass wir uns nicht nach unseren weltlichen Mitteln ausrichten, sondern dass wir auf ihn schauen im Glauben und auf ihn harren. O Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich um dein Volk sorgst. Wir bitten das alles in Jesu Namen. Amen.